Also in dem Moment bin ich ja in der Rolle der Hebamme. Das hilft mir auch dann natürlich, handlungsfähig zu sein. Und was mir immer total wichtig dabei ist, ist der Mensch, den ich vor mir habe, dass er sich wirklich wahrgenommen fühlt in seiner ganzen Person und den größten Respekt bekommt dabei. Das ist mir ganz wichtig.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Conradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Wir wollen in dieser heutigen Folge über das wichtige Thema sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt sprechen. Da gleich am Anfang ein Hinweis. Wir sprechen ja häufig über Themen, die harte Schilderungen beinhalten. Gerade bei dieser Folge ist es uns aber bewusst, dass Inhalte zu sexualisierter Gewalt sehr schwer zu verarbeiten sein können. Überlegt euch also vielleicht kurz, wie ihr euch gerade fühlt. Wenn euch im Verlauf der Folge zu viel wird, brecht den Podcast ab und sucht euch jemanden, mit dem ihr diese Folge gemeinsam hören könnt.
Wir kommen zum Thema sexualisierte Gewalt. Man muss es einfach so direkt sagen, erschüttert das Leben von Millionen von Menschen weltweit. Die Überlebenden tragen körperliche, aber auch seelische Wunden davon, die sie oft ein Leben lang begleiten. Eine umfassende medizinische und auch psychologische Unterstützung ist für die Betroffenen entscheidend. Und genau solch eine Unterstützung bietet Ärzte ohne Grenzen an. Wie diese Hilfe genau aussieht und auf welche Herausforderungen man dabei stößt, erzählt uns in dieser Folge Hanna Effrath-Voltmar. Hanna ist Hebamme und war mit Ärzte ohne Grenzen bisher in 4 Ländern im Einsatz und dort hat sie fast täglich Überlebende sexualisierter Gewalt begleitet. Hallo Hanna, schön, dass du heute bei uns bist.
Hallo ihr beiden, vielen Dank für eure Einladung.
Hallo Hanna.
Hanna, magst du uns am Anfang vielleicht noch ein bisschen mehr zu dir erzählen und zu deinem Beruf?
Gerne. Mein Beruf ist Hebamme und ich war mit Ärzte ohne Grenzen bisher in 4 Projekten tätig. Ich war seit 2021 im Irak, in der Zentralafrikanischen Republik, in der Demokratischen Republik Kongo und zuletzt in Haiti. Von dort bin ich erst vor einigen Wochen wiedergekommen. Und ich lebe in Berlin und wenn ich nicht im Projekt bin, arbeite ich in einem Kreißsaal, also in der Geburtshilfe.
Sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt, was versteht man darunter eigentlich genau?
Sexualisierte Gewalt ist ein Notfall und beinhaltet jede sexualisierte Handlung, die durch eine oder mehrere Täterpersonen ohne die Einwilligung oder Einwilligungsfähigkeit der betroffenen Person stattfindet. Menschen jeden Alters und Geschlechts können Betroffene dieser Gewalt sein und es findet in jedem Kontext, also überall auf der Welt, statt. Formen sexualisierter Gewalt sind sexuelle Belästigung, sexuelle Bedrohung, sexueller Missbrauch, sexuelle Ausbeutung, aber auch Zwangsheirat. Darunter auch Kinderheirat, Zwangssterilisation, weibliche Genitalverstümmelung. Sexualisierte Gewalt ist aber auch die Verweigerung des Zugriffs auf Verhütungsmittel zum Schutz vor ungewollten Schwangerschaften oder Schwangerschaften, die erzwungen werden. Und auch die Verweigerung des Zugriffs auf Kondome, zum Beispiel zum Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen. Wir beschäftigen uns bei dieser Thematik auch oft mit sogenannter geschlechtsspezifischer Gewalt, die sich also gegen Personen eines bestimmten Geschlechts überproportional stark richtet, zum Beispiel Frauen. Weswegen wir beide Phänomene meist zusammen benennen.
Um das mal mit Zahlen zu untermauern, in der Zentralafrikanischen Republik haben wir mehrere Projekte, in denen wir Überlebende sexualisierte Gewalt versorgen. Wir haben da jüngst eine Untersuchung gemacht für den Zeitraum zwischen 2018 und 2022. 64% der von uns behandelten Betroffenen waren demnach Erwachsene und 95% davon waren Frauen.
Ja, und was ich da auch besonders erschütternd finde an diesen Zahlen ist, dass das ja auch bedeutet, dass mehr als 1/3 der Betroffenen Kinder und Jugendliche sind. Und wir wollen Ihnen, liebe Hörer, an dieser Stelle noch mehr Hintergrundinformationen zum Thema liefern und zwar mit einem Infoblog, der beschreibt, wo diese Formen der Gewalt stattfinden und wie weit sie verbreitet sind.
Sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt findet überall und jederzeit statt. Häufig wird sie in privaten Räumen wie dem eigenen Zuhause, in der Partnerschaft oder in dem Haus des Täters verübt. Regelmäßig finden Übergriffe aber auch im öffentlichen Raum statt, an Orten, an denen die Menschen ihren Alltag leben. Auf dem Markt, in der Schule, auf dem Feld oder im vertriebenen Camp. In Konfliktregionen und auf der Flucht erhöht sich das Risiko, sexualisierte Gewalt zu erfahren. Übergriffe sind weit verbreitet. Zahlreiche Untersuchungen belegen dies. Weltweit erlebt eine von 3 Frauen in ihrem Leben körperliche oder sexualisierte Gewalt. Fast jede 5. Frau erlebt sexuellen Missbrauch vor dem 18. Lebensjahr. Ärzte ohne Grenzen versucht sicherzustellen, dass in allen Projekten der Organisation Überlebende sexualisierter Gewalt versorgt werden können. An einigen Orten mit einem besonders hohen Maß an sexualisierter Gewalt stellt Ärzte ohne Grenzen spezielle Dienste für Überlebende rund um die Uhr zur Verfügung. Im Jahr 2022 hat die Hilfsorganisation weltweit 39.900 PatientInnen nach Übergriffen behandelt.
Hanna, wie hilft Ärzte ohne Grenzen den Betroffenen in so einer Situation? Wie geht ihr da vor?
Also Ärzte ohne Grenzen hat eine Palette an Maßnahmen, die wir anbieten. Die medizinische Unterstützung, die psychologische Unterstützung und dann auch durch Sozialarbeit. Das heißt, wenn Betroffene zu uns kommen, dann versorgen wir sie medizinisch und psychologisch. Es ist ja ein Notfall und dementsprechend ist ganz wichtig die medizinisch-körperliche Untersuchung und auch die Dokumentation auf einem medizinischen Zertifikat, das dann für rechtliche Schritte eine sehr wichtige Rolle spielt, falls die betroffene Person rechtliche Schritte eingehen möchte. Bei der medizinischen Untersuchung werden dann auch die Verletzungen behandelt und es werden Notfallmedikamente gegeben, mit denen wir versuchen, sexuell übertragbare Infektionen zu behandeln. Und da ist so wichtig, dass die Personen so zeitnah wie möglich kommen, was leider selten der Fall ist. Viele kommen erst Monate später. Aber wenn sie noch zeitnah nach dem sexuellen Übergriff kommen, dann können wir die HIV-Prophylaxe geben. Die kann man noch innerhalb von 72 Stunden nach dem Übergriff geben. Und auch für Frauen im gebärfähigen Alter, um eine Schwangerschaft zu vermeiden, können wir innerhalb von 5 Tagen nach dem Übergriff die Pille danach zum Beispiel geben. Und genau, also wir geben Antibiotika, Impfungen und Schmerzmittel, versorgen die Wunden. Und im Anschluss findet dann eine psychologische Unterstützung statt. Häufig ist es aber auch so, dass der oder die Psychologin mit anwesend ist, dass dann die betroffene Person es nicht wiederholen muss, alles zu erzählen. Und dann weiß sozusagen der Psychologe oder die Psychologin schon Bescheid und kann dann im Anschluss der medizinischen Untersuchung die psychologische Hilfe anbieten.
Weil du auch die Behandlung von Infektionskrankheiten gerade erwähnt hast. Wir haben eine Aufnahme von einer Betroffenen, die uns kurz erklärt, wie sie auf uns aufmerksam wurde und warum sie zur Beratung gekommen ist. Sie möchte ihre Geschichte erzählen, aber anonym bleiben.
Als ich die Ankündigung im Radio hörte, beschloss ich, zu einer Beratung zu kommen. Der Grund ist, ich weiß nicht, ob meine Angreifer HIV haben. Dank der Tests kann ich nun herausfinden, ob ich irgendwelche Infektionen habe und mich behandeln lasse. Ich habe von Freunden und im Radio gehört, dass Opfer sexualisierter Gewalt behandelt werden können. Deshalb bin ich hierher gekommen.
Hanna, ich frage mich jetzt, wenn betroffene PatientInnen bei euch sind, erzählen sie dann immer gleich, was vorgefallen ist? Oder wie kommt ihr auf das Thema sexualisierte Gewalt zu sprechen?
Also das ist sehr individuell, je nachdem, wie die betroffene Person darüber sprechen kann oder auch mag. Oft versorgen wir betroffene Personen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben, aber erstmal diese nicht als solche benennen. Also sie kommen mit anderen, mit Beschwerden, mit Symptomen und suchen sozusagen unsere medizinische Hilfe auf, um Medikamente zu erhalten. Aber sie benennen nicht die Ursache des Leidens, sondern einfach nur die Beschwerden, die körperlichen. Häufig ist es auch so, dass betroffene Menschen zum Beispiel bei intimer Partnergewalt einer chronischen Situation ausgesetzt sind und daran schon wie gewöhnt sind und haben schon sehr lange das Leid, was sie mit sich tragen und können es aber auch gar nicht erstmal so identifizieren als Partnergewalt und weil sie es nicht anders kennen. Und dann ist es ganz wichtig, erstmal zuzuhören, zu gucken, was könnten die Ursachen der Beschwerden sein. Und oft vermuten wir dann auch, dass sexualisierte Gewalt oder intime Partnergewalt dahinter steckt.
Was sind das denn für Beschwerden, mit denen die PatientInnen meistens zu euch kommen?
Zum Beispiel sind es sexuell übertragbare Infektionen, also dann die Symptome davon. Die können auch wiederkehrend sein. Da fällt es zum Beispiel auf, wenn eine Person wiederkommt nach Behandlung und wieder sexuell übertragbare Infektionen hat. Hören wir auch, dass Betroffene über chronische Schmerzen im Unterleib sprechen oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Viele kommen auch und sagen, sie haben Magen-Darm-Beschwerden oder es gibt Essstörungen. Viele können nicht schlafen, fühlen sich depressiv. Manche haben auch posttraumatische Belastungsstörungen. Manche nehmen Alkohol und Drogen regelmäßig ein. Manche kommen auch mit einem selbstverletzenden Verhalten oder nach einem versuchten Suizid. Ungewollte Schwangerschaften sind auch ein Zeichen für das Erleben von sexualisierter Gewalt. Aber auch Frauen, die zu uns kommen nach einem unsicheren Schwangerschaftsabbruch. Meistens kommen sie dann, weil entweder der nicht funktioniert hat oder weil Komplikationen aufgetreten sind. Auch Frauen, die schwanger sind und sexualisierte Gewalt erlebt haben während der Schwangerschaft, erleben häufiger Schwangerschaftskomplikationen.
Ich kann mir vorstellen, dass so ein Gespräch ja sehr behutsam ablaufen muss. Kannst du das ein bisschen beschreiben, also wie sozusagen die Kommunikation dann mit Patientinnen aussieht?
Also was ganz wichtig ist, ist, dass wir einen sicheren und geschützten Rahmen der Person anbieten können und dass die Person weiß, dass alles vertraulich ist. Dass wir auch erstmal informieren, dass sexualisierte Gewalt existiert, dass es stattfindet, dass wir es, da wo wir hier arbeiten, auch beobachten, dass es stattfindet und dass wir Hilfe anbieten können mit medizinischer Hilfe, mit psychologischer Hilfe. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass wir keinen Druck ausüben. Also das Hilfeangebot sollte klar formuliert sein und dieser geschützte Rahmen sollte geschaffen sein und dann bleibt der Person offen, ob sie diese Hilfe annehmen möchte, ob sie darüber sprechen möchte.
Und kannst du uns dann nochmal mit einem ganz konkreten Beispiel weiter mitnehmen?
Ja, ich möchte gerne ein Beispiel aus meinem Einsatz in Haiti, von dem ich vor kurzem zurückgekommen bin, berichten. Da habe ich in einer mobilen Klinik gearbeitet. Das heißt, wir sind mit Medikamenten bepackt an bestimmte Standorte gefahren und dort haben sehr viele Menschen auf uns gewartet. Dann haben wir sie medizinisch versorgt. Und dort begegnete ich dann im Verlauf der Arbeit einer 16-jährigen Teenagerin. Ich nenne sie jetzt hier Gerlin, das ist aber nicht ihr richtiger Name. Sie hatte ihren Bruder begleitet, der krank war. Ihm ging es sehr schlecht und er hatte Fieber. Und genau, und sie war sozusagen, sie haben auf den Arzt gewartet, dass der ein Medikament dem Bruder geben könnte. Dann im Verlauf bin ich nochmal an beiden vorbeigegangen, weil ich musste vom Hebammenraum zur Medikamentenausgabe. Und als ich sie wiedergesehen habe, habe ich dann einen Luftballon dem Jungen geschenkt. Aus einem Eimerhandschuh habe ich den aufgeblasen, weil die haben so lange gewartet. Und dann kam ich kurz mit denen ins Gespräch und die Gerlin hat mir dann mich gefragt, ob ich ihr etwas gegen Juckreiz geben könnte. Und dann habe ich ihr angeboten, dass sie doch zu uns in den Hebammenraum kommen kann, weil wir dann da unter vier Augen sprechen könnten. Und dann kam sie, nachdem ihr Bruder die Medikamente erhalten hat, kam sie dann zu mir. Ich durfte sie untersuchen und dann hatte sie tatsächlich auch Symptome von einer sexuell übertragbaren Infektion. Und sie hat dann mir im Vertrauen berichtet, dass sie vergewaltigt wurde. Und so konnte ich dann aber ihr vor Ort mit Medikamenten helfen und auch hier den Kontakt zu unserem Psychologen verhelfen. Und in dem Projekt, in dem ich gearbeitet habe in Haiti, hat Ärzte ohne Grenzen auch eine spezialisierte Klinik für Überlebende von sexualisierter Gewalt. Und wir konnten dann an diese Klinik verlegen, dass sie dann dort weiter auch Hilfe bekamen im Verlauf.
Christian, ich habe nochmal so eine Frage, die so ein bisschen einen größeren Rahmen betrifft. Und zwar, welche Rolle spielt die gesellschaftliche und auch die politische Lage, wenn es darum geht, Betroffene zu behandeln? Gibt es da Unterschiede von Region zu Region?
Also prinzipiell, es gibt sehr spezifische Gründe. Aber nochmal auch, was schon mal gesagt wurde, was Hanna schon mal gesagt hat, solche Übergriffe finden überall statt, auch in Deutschland. Und um mal auf einen ganz bestimmten Aspekt einzugehen, natürlich insbesondere in instabilen Umgebungen, wie zum Beispiel in Konfliktregionen und in Kontexten, in denen viele Menschen vertrieben werden, erhöht sich das Risiko für Frauen und Mädchen enorm, sexualisierte Gewalt zu erfahren. Sexualisierte Gewalt ist in solchen Kontexten oft auch als Waffe eingesetzt, als Mittel zur Folter, zur Demütigung, zur Bestrafung oder einfach zur Verbreitung von Angst. Frauen, LGBTQ+-Personen oder Kinder auf der Flucht sind dann vor allem, besonders dann, wenn sie allein reisen, dem Risiko sexualisierter Gewalt ausgesetzt und dann oft schutzlos. Darüber hinaus steigt während bewaffneter Konflikte die Zahl sexualisierter Übergriffe und die Gewalt an Frauen in den betroffenen Gesellschaften im Allgemeinen nochmal an.
Hast du da vielleicht auch ein konkretes Beispiel?
Ja, also die Situation in der Demokratischen Republik Kongo ist da recht beispielhaft, wo ja auch Hanna im Einsatz war. Teile des Landes sind stark von bewaffneten Konflikten über die letzten Jahrzehnte geprägt. Allein im Jahr 2022 haben unsere Teams dort rund 10.000 Überlebende sexualisierter Gewalt behandelt. Aktuell ist die Lage weiterhin kritisch. Ja, also die Zahl war jetzt von 22, aber die Situation hat sich eigentlich überhaupt nicht verbessert. Täglich müssen unsere Teams rund um die Stadt Goma durchschnittlich 70 neue Überlebende sexualisierte Gewalt behandeln. Die meisten berichten, dass sie angegriffen wurden, während sie außerhalb von vertriebenen Camps zum Beispiel auf der Suche nach Feuerholz oder Nahrungsmittel unterwegs waren. Mehr als die Hälfte der Überlebenden berichteten zudem, von bewaffneten Männern angegriffen worden zu sein. Ja. Das enorme Ausmaß der sexualisierten Gewalt im Land wird zwar von vielen Akteuren anerkannt, aber es fehlt wirklich an Gegenmaßnahmen, die präventiv wirken, wie Strafverfolgung oder Schutz und Versorgung der Betroffenen.
Das heißt also, die meisten Täter kommen ungestraft davon und Betroffene werden ja oft auch irgendwie allein gelassen. Das ist echt bitter. Bewaffnete Konflikte erhöhen also das Risiko, Opfer von sexualisierter Gewalt zu werden. Gibt es noch andere Kontexte, die wichtig sind bei dem Thema?
Klar, also eine Gruppe, die natürlich sehr betroffen ist, sind SexarbeiterInnen. In Ländern wie zum Beispiel in Malawi oder Mosambik, in denen viele Menschen keine Arbeit haben oder kein Einkommen haben, wenden sich Frauen verstärkt der Sexarbeit zu. Und SexarbeiterInnen sind neben enormer Stigmatisierung und einem extrem hohen HIV-Infektionsrisiko auch immer wieder sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Viele der Betroffenen, die sexualisierte Gewalt während ihrer Arbeit erfahren, scheuen aber den Besuch von Gesundheitszentren aus Angst vor Diskriminierung. Für diese Berufsgruppe ist daher neben der Vermittlung von Wissen und Wissen um Präventionsmethoden auch eine vertrauensvolle medizinische Betreuung extrem wichtig. In mehreren Projekten versuchen wir auch das so umzusetzen.
Ihr habt ja jetzt beide schon viele Punkte genannt, die deutlich machen, dass es ja wirklich sehr viele Herausforderungen gibt. Was sind denn so die häufigsten Probleme, mit denen ihr euch immer wieder beschäftigt, Hanna?
Also ein großes Problem ist die Tabuisierung von sexualisierter Gewalt. Betroffene Personen haben große Sorge, Ängste, dass sie ausgeschlossen werden, beschämt werden oder auch noch mehr Gewalt eventuell dann erleben, weil sie dann bestraft werden dafür, dass sie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Kinder haben sehr, sehr große Angst, das ihren Eltern zu erzählen. In der Zentralafrikanischen Republik haben wir sehr, sehr viele Menschen, die uns aufgesucht haben, getroffen. Und darunter erinnere ich mich an ein 12-jähriges Mädchen und ich hatte sehr wenig Zeit pro Person. Das war an dem Tag war ich zuständig für die Berechnung der Schwangerschaftswoche und ob wir das Medikament tatsächlich dann noch geben können, weil wir auch da begrenzt sind vom Zeitfenster. Das Mädchen war auf der Liege und ich habe die Schwangerschaftswoche berechnet und dann erzählte sie mir, also ich hatte sie nicht gefragt, aber sie wollte mir erzählen, was ihr passiert war und dann berichtete sie mir, dass sie in der Schule von mehreren jungen Männern vergewaltigt wurde, dass jetzt ihr Bauch so groß ist und sie sich wie verstecken muss, sie darf so nicht zur Schule gehen, aber sie kann auch nicht so zu Hause sein und die Schwangerschaft muss jetzt weg. Also sie hat keine andere Lösung für sich gefunden und sie hatte sehr große Angst. Und das sind Begegnungen, die vergisst man einfach nicht. Was so schwierig dann auszuhalten war, ist, wenn wir halt nicht da helfen konnten, weil die Schwangerschaft dann manchmal zu weit war einfach schon. Und da hatte ich immer große Sorge, wenn dann die Person dann den Raum verlassen hat, also das Mädchen oder die junge Teenagerin oder die Frau. Manche hatten auch schon ein Kind dabei im Arm und da hatte ich immer sehr große Sorge, wenn sie dann geht und wir ihr nicht helfen konnten, was ihr Schicksal sein wird.
Damit wir nicht nur selber drüber sprechen, sondern auch die Betroffenen zu Wort kommen lassen können, haben wir die Aufnahme einer Patientin aus der Demokratischen Republik Kongo, die von uns behandelt wurde und die uns ihre Geschichte erzählt hat, aber auch hier anonym bleiben möchte.
Als ich nach Hause kam, erzählte ich meinem Mann, dass ich gegen 3 Uhr morgens vergewaltigt worden bin. Mein Mann hat mir nicht geglaubt. Er wollte es nicht wahrhaben. Ich war zu diesem Zeitpunkt schwanger und er sagte mir, der Vater des Kindes sei nicht er, sondern einer der Männer, die mich vergewaltigt hatten. In seinen Augen hatte ich mich prostituiert.
Dieses Beispiel zeigt ja auch, wie groß offenbar das Tabu ist, wenn nicht mehr der eigenen Frau geglaubt wird. Wie geht ihr damit eigentlich um?
Letztendlich versuchen wir, das Bewusstsein für die Folgen sexualisierter Gewalt zu schärfen. Wir sprechen zum Beispiel in Radiosendungen über sexualisierte Gewalt und Gewalt gegen Frauen, informieren dort, sprechen mit Überlebenden und ermutigen, Hilfe zu suchen. Wir führen auch Tür-zu-Tür-Gespräche, organisieren Theateraufführungen oder schalten Plakat Kampagnen einfach, um auf die Hilfe aufmerksam zu machen, als auch einfach das Thema aus dieser Tabuschiene herauszuziehen. Aufklärungskampagnen sind wirklich immer ein wichtiger Teil der Projekte, neben der medizinischen Versorgung von Überlebenden sexualisierter Gewalt, weil die Tabuisierung halt extrem groß ist. Und gerade bei Jungs und Männern ist es ein Riesenproblem, wenn sie von sexualisierter Gewalt betroffen sind. Männlichen Überlebenden fällt es extrem schwer, über ihre Erlebnisse zu berichten oder Übergriffe zu melden. Und es ist auch wieder hier fast völlig egal, in welcher Region der Welt es passiert. Neben der Stigmatisierung nehmen sie oft als Grund für eine verspätete Hilfesuche ihren Stolz an. Ja, und in vielen Gesellschaften sind die Normen und Werte einfach so geprägt, dass sich ein gesellschaftliches Bild ergibt, wo Männlichkeit eine große Rolle spielt und Verletzlichkeit einfach wenig Platz hat. Wir erkennen an den Versorgungsdaten in unseren Projekten, dass wir deutlich weniger männliche Überlebende mit unserer medizinischen Arbeit erreichen, obwohl wir wissen, dass auch hier immer wieder ein großer Hilfebedarf besteht.
Also Tabuisierung und auch Stigmatisierung sind auf jeden Fall ein großes Problem, das kann man, glaube ich, festhalten. Was sind denn noch so Herausforderungen, die euch in der Arbeit mit Betroffenen begegnen, Hannah?
Als Folge von sexualisierter Gewalt sehen sich weibliche Überlebende oft auch mit ungewollten Schwangerschaft konfrontiert. Frauen oder Mädchen oder Teenager versuchen dann diese aus unterschiedlichen Gründen zu beenden, machen das aber oft über einen unsicheren Schwangerschaftsabbruch und das ist extrem gefährlich. Viele erleiden schwere Komplikationen oder verlieren gar ihr Leben. Und ich habe im Kongo auch gearbeitet und da kannten von meinen KollegInnen fast jeder mindestens eine Frau, die an einem unsicheren Schwangerschaftsabbruch verstorben war. Und deshalb ist es sehr wichtig, was wir machen bei Ärzte ohne Grenzen. Also wir verhelfen mit sicheren Schwangerschaftsabbrüchen in der Gesundheitsversorgung und dadurch retten wir täglich Leben. Ja, eine andere Herausforderung ist aber auch natürlich die Entfernung zu unserer Einrichtung. Viele haben einen sehr, sehr weiten Weg und auch viele Barrieren, die sie überwinden müssen, um zu uns zu kommen. Es kommen wirklich Menschen von sehr, sehr weit her, teilweise tagelang haben sie Wege, die sie überwinden müssen. Dadurch haben dann auch Projekte angefangen, mit einer Art Dezentralisierung des Angebots zu erweitern, indem man sozusagen auch in entfernteren Orten diese Hilfeangebote entstehen lässt, indem wir kooperieren mit lokalen Gesundheitszentren, also das, was wir an medizinischer Infrastruktur vorfinden, dass wir da uns dann anbinden oder in der Zusammenarbeit man sich gegenseitig unterstützen kann. In den Projekten haben wir auch eine Notfallnummer eingerichtet, die kostenlos erreichbar ist und 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir diese Informationen auch in die Dörfer verbreiten über die Gesundheitsteams, dass es diese Nummer gibt, dann können Betroffene die anrufen und dann können wir ihnen mitteilen, wo die nächstgelegene medizinische Einrichtung ist, für die HIV-Prophylaxe zum Beispiel. Und aber auch sagen dann, wo sie uns vorfinden, dass sie im Verlauf auch dann zu uns in die Einrichtung kommen können von Ärzte ohne Grenzen, um dann weitere Nachsorge sozusagen medizinisch und psychologisch erhalten zu können.
Genau, in einigen Gebieten, in denen die medizinische Versorgung nicht leicht zugänglich ist, wie du gerade beschrieben hast, haben wir übrigens auch Rettungsdienste eingerichtet, die Überlebende von sexualisierter Gewalt zu Kliniken transportieren, so wie du es gerade beschrieben hast. Eines der Projekte befindet sich in Südafrika. Da haben wir mit einem der Fahrer gesprochen. Er heißt Lebogang Seketama und hat eine formale Ausbildung für psychologische Erste Hilfe.
When I took the job, I thought, okay, I'm coming here.
Als ich diesen Job annahm, dachte ich, gut, ich werde fahren, die Patientinnen abholen, ins Zentrum bringen und sie wieder zurückbringen. Jetzt weiß ich, dass es um viel mehr geht. Ich muss mich emotional auf diesen Job einlassen. Denn wenn eine Frau weinend einsteigt und ihre Geschichte erzählt, muss ich zuhören, egal wie schmerzhaft es ist. Du musst zuhören, du musst sie trösten. Ich denke, die Fahrer von Ärzte ohne Grenzen haben eine große Verantwortung. Man muss sich dabei ja klar machen, ich bin ein Mann und die Frau wurde von einem Mann missbraucht. Sie muss bei mir einsteigen und manchmal bin ich allein mit ihr im Auto. Man kann sich vorstellen, wie sie sich fühlt. Ich muss sie spüren lassen, dass sie hier sicher ist, dass sie bei mir sicher ist. Es ist emotional.
That's how it is. It's emotionally. Yes.
Lobegang Seketama hat uns übrigens etwas zu seiner eigenen Verantwortung als Mann und Vater gesagt. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.
I need to lead the example.
Ich will ein gutes Vorbild sein. Wenn meine Tochter später einen Ehemann hat und dieser etwas Unrechtes macht, dann weiß sie, nein, das hat mein Vater nicht gemacht. Das gab es bei uns zu Hause nie. Also muss es falsch sein.
And this has never happened at home, so it means it's wrong.
Gibt es noch etwas, was dir die Arbeit erleichtern würde, Hannah?
Also die Teams bei Ärzte ohne Grenzen geben ihr Bestmögliches. Ich bin tief beeindruckt, wenn ich in den Projekten im Team mitarbeiten darf. Das ist ein total intensiver Alltag in der Arbeit. Und Fakt ist, dass wir unter sehr hohem zeitlichen Druck arbeiten. Und das ist natürlich sehr herausfordernd. Wir wollen allen Menschen, die unsere Hilfe aufsuchen, gerecht werden. Und dann ist natürlich das Zeitfenster geringer, dass wir pro Person ermöglichen können. Und man hat natürlich auch Ansprüche an die eigene Versorgungsqualität im Sinne von, also wie man mit dem Mensch auch Zeit hat beim Zuhören. Genau, und für die Mitarbeitenden ist natürlich auch die Gesundheit sehr wichtig, also die eigene Gesundheit, wie man die in so einem intensiven Alltag umsetzen kann. Weil die kommt dann oft doch zu kurz auch, weil wir doch unter enormem Stress und Druck arbeiten und ja sehr vielen Menschen, die traumatisiert sind, begegnen. Das hat natürlich auch Wirkung auf unsere Gesundheit.
Wir versuchen natürlich, bestmöglichste Arbeitsbedingungen zu schaffen und auch die bestmöglichste Versorgung für Überlebende sexualisierte Gewalt zu ermöglichen. Unsere Projekte leisten da, glaube ich, wirklich herausragende Arbeit, auch wenn es oft herausfordernd ist. Wir versuchen nach unseren besten Möglichkeiten immer eine Frage von Ressourcen, die zur Verfügung stehen, mit dem Bedarf abzuwägen. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie unter www.msf.de/spenden.
Hannah, du hast ja gerade schon angedeutet, dass die Arbeit oft herausfordernd für einen selbst ist. Wie geht's dir denn damit?
Also ich erlebe die Arbeit im Projekt sehr intensiv. Gleichzeitig weiß ich, dass wir nur die Spitze des Eisbergs erreichen. Ja, als Hebamme manchmal fühle ich mich hilflos, ja, weil ich gerne mehr einfach tun möchte für die betroffenen Personen, die ich dann antreffe, für die Kinder, die Jugendlichen, die Frauen. Es beschränkt sich ja dann doch letztendlich auf die medizinische Behandlung und den kurzen Kontakt. Manchmal ist es auch sehr schwer auszuhalten, wenn die sexualisierte Gewalt wiederholt stattfindet bei einer betroffenen Person und wir können einfach nichts an der Ursache ändern. Aber wir helfen ihr natürlich jedes Mal, wenn sie wieder zu uns kommen kann. Einmal habe ich ein 14-jähriges Mädchen kennengelernt. Ich nenne sie jetzt mal Mariam, aber das ist nicht ihr richtiger Name. Und sie wurde von ihrer Mutter begleitet. Also Mariam wurde von einem Nachbarjungen regelmäßig sexuell missbraucht. Er hat sie regelmäßig bei sich festgehalten und dann musste sie dort im Haushalt schwere körperliche Arbeit verrichten. Und sie wurde schwanger und hat dann versucht, einen unsicheren Schwangerschaftsabbruch zu machen. Und ihre Mutter fand sie dann auf. Die Mutter hatte bis dahin nichts davon mitbekommen und fand aber dann ihre Tochter auf, wie sie schwer geblutet hatte. Und dann sind die in eine lokale Klinik gefahren, die ihr dann geholfen hatte, weil es sie hatte wirklich eine Komplikation von diesem Abbruch erlitten, hat es aber überlebt. Und dann kam die Mutter mit ihrer Tochter zu uns, um nochmal diese medizinische Untersuchung und das medizinische Zertifikat vor allem, das war denn ganz wichtig, dass sie das bekommen können, weil die Mutter wollte rechtliche Schritte für ihre Tochter eingehen. Wir hatten dann im Verlauf des Gespräches bei der körperlichen Untersuchung aber dann eine erneute Schwangerschaft feststellen können. Und dann hat Mariam uns erzählt, dass sie wieder sexuell missbraucht wurde durch diesen Nachbarjungen. Ja, wir haben ihr dann natürlich geholfen und sie auch angebunden an die psychologische Unterstützung im Verlauf.
Wie gehst du mit einer solchen Erfahrung um?
Also in dem Moment bin ich ja in der Rolle der Hebamme. Und das hilft mir auch dann natürlich, handlungsfähig zu sein, weil ich dann die Aufgaben, die ich erfüllen kann, um diesen Menschen zu helfen, dann ausführe. Das hilft mir und was mir immer total wichtig dabei ist, ist der Mensch, den ich vor mir habe, dass er sich wirklich wahrgenommen fühlt in seiner ganzen Person und den größten Respekt bekommt dabei von mir. Und das ist mir ganz wichtig. Was ich auch gelernt habe im Projekt ist, dass es total wichtig ist, auch etwas zu machen, was Kraft schenkt, was positive Energie gibt. Vielleicht kann man sich das gar nicht so vorstellen, aber zwischen den Tätigkeiten, wenn sich das Personal im Projekt begegnet. Also sei es Krankenpflegende, Hebammen, Ärztinnen oder die Sozialarbeiter. Wenn man sich begegnet hat, hat man trotzdem immer auch mit sehr viel Humor Kontakt gehabt. Also dass wir uns gegenseitig sozusagen auch Kraft schenken, indem wir, es wurde wirklich zwischendurch echt viel gelacht. Ich habe festgestellt, also Musik ist oft eine total tolle Ressource. Und wir haben dann wirklich vor Dienstbeginn uns die paar Minuten, die wir hatten, geschenkt und Musik angemacht. Und dann haben wir zusammen getanzt im Kreis. Also das war unglaublich, was dann da für eine Energie und Dynamik entstanden ist. Und es wurde viel gelacht. Und man hat eigentlich mit einem großen Lächeln dann diesen Tag gestartet, wo wir wussten, dass viel Belastendes auf uns wartet. Aber es war echt für das Team eine total besondere Erfahrung. Und das haben wir dann als ein Ritual gemacht.
Also sich mit positiver Energie auftanken, um diese Negativität auch irgendwie angehen zu können, mit der man da konfrontiert ist, kann ich mir vorstellen. Mhm. Gibt es was du dir wünschst für die Zukunft, für deine Arbeit?
Also sexualisierte Gewalt findet ja statt, das passiert. Aber was ich für uns alle wünsche, ist, dass das Schweigen darüber aufhört. Also dass das Schweigen über sexualisierte und geschlechtsspezifische Gewalt aufhört. Ich wünsche, dass Betroffene nicht mehr im Stillen leiden müssen, dass sie sich gesehen fühlen und dass sie wissen, dass ihnen Hilfe zusteht. Zuletzt wünsche ich auch allen Betroffenen natürlich, dass diese Hilfe für sie leicht erreichbar ist und sie sich wieder handlungsfähig erleben können. Und ich denke, jeder von uns kann etwas dafür tun, und zwar auf das Thema aufmerksam machen, also im eigenen Umfeld sensibilisieren, weil das ist nämlich diese Enttabuisierung, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Wir können aktiv Informationen miteinander teilen darüber, dass es passiert, wo wir Hilfe bekommen, welche Rechte wir haben und wie wir uns und anderen helfen können.
Wirklich sehr eindrücklich. Vielen Dank dafür, Hanna, dass du das geteilt hast.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Danke auch von mir, Hanna.
Die nächsten Worte möchte ich gerne noch einer Überlebenden aus der Demokratischen Republik Kongo geben, die mit uns gesprochen hat. Auch sie möchte anonym bleiben.
Ich leide. Ich hoffe aber, dass ich heilen und mich wieder aufrichten kann. Wenn es mir wieder besser geht und ich eine Arbeit finde, werde ich in der Lage sein, meine Familie zu unterstützen.
Ja, eine wirklich absolut starke Frau, wirklich beeindruckend. Da gibt's auch nichts mehr hinzuzufügen. Deshalb von mir nur noch der kurze Hinweis, dass die nächste Folge am 25. Dezember erscheint. Da schauen wir in das Land mit der größten Müttersterblichkeit, Südsudan, und sprechen über das Thema Geburtshilfe. Damit Sie die Episode auf gar keinen Fall verpassen, folgen Sie der Notaufnahme am besten auf Apple Podcasts oder Spotify oder einer anderen Podcast-App. Und wenn Ihnen das Format hier gefällt, dann können Sie auch gerne eine Bewertung abgeben. Am liebsten natürlich 5 Sterne, wenn Sie mögen. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung: Sebastian Bär, Anna Hallmann und Nina Bansbach. Voice-Over-Sprecherin: Florence Urlück, Valeska Cordier und Lars Pfeiffer. Aufnahmeleitung, Moderation und Produktion: Christian Konradi.